Inforadio Podcast.
Faszinierend waren die Bilder des gigantischen Containerschiffs, das sich im März im Suezkanal verkantet hatte. Die Ever Given, fast 400 Meter lang, über 20.000 Container Ladekapazität, blockierte 6 Tage lang die Wasserstraße. Bis jetzt lag sie noch in Ägypten vor Anker, beschlagnahmt. Nachdem sich die ägyptische Kanalbehörde und der japanische Eigner aber auf eine Entschädigung in nicht veröffentlichter Höhe geeinigt haben, darf die Ever Given endlich weiterreisen. Einige 100.000 Euro dürften schon geflossen sein. Aber was ist mit den Reedereischäden durch den Stau am Suezkanal? Hunderte Frachter mussten schließlich tagelang warten oder den langen Weg um die Südspitze Afrikas herum antreten. Christian Denso ist Sprecher des Verbandes Deutscher Reeder. Schönen guten Tag, Herr Denso.
Schönen guten Morgen.
Wie viele Schiffe Ihrer Mitglieder waren betroffen?
Ja, Sie haben es gerade gesagt, faszinierende Bilder und hunderte Schiffe vor beiden Enden des Kanals. Damals, Deutschland hat die 5. Handelsflotte der Welt. Da sind auch von unseren Mitgliedern sehr, sehr viele von betroffen gewesen, die eine neue Route finden mussten, die taktieren mussten, ob sie nun warten oder den Umweg fahren. Also das war schon ein besonderer Moment da Ende März.
Egal ob warten oder um Afrika herumschippern, beides ist sehr teuer. Wie hoch ist der Schaden? Lässt sich das überhaupt beziffern?
Nein, das lässt sich kaum beziffern, weil so viele Beteiligte dabei sind, die alle irgendwo ein Problem und damit einen Schaden durch die ganze Sache haben. Aber das ist schon eine große Sache, die Versicherungen und Juristen noch über Jahre hinaus beschäftigen wird. Die Prognose ist, glaube ich, nicht zu gewagt.
Die ägyptische Kanalbehörde hat, wie gehört, eine Entschädigung bekommen. Gibt es auch einen Anspruch auf Schadenersatz für ihre Schiffe, für ihre Reeder?
Nein, das sehen wir, wird es wahrscheinlich nicht geben, weil es ja alles mittelbare Schäden sind und man jetzt erstmal schauen muss, was zum Beispiel die Ursache dieses Unfalls war. Bisher ist das, soweit wir das wissen, nicht wirklich unabhängig geklärt worden. Die Kanalbehörde hat einige Thesen in den Raum gestellt, aber da sind wir ehrlich gesagt etwas vorsichtig, weil da eben auch Interessen im Spiel sind. Der Kanal hat eine unglaubliche Bedeutung für Ägypten.
Ist es denn ein Lotse, der die Schiffe durch den Kanal lotst oder der Kapitän des jeweiligen Schiffes?
Der Kapitän hat am Ende die Verantwortung für das Schiff. Nur im Panama-Kanal gibt er die ab. Sonst hat er überall auf der Welt immer die letzte Verantwortung. Aber natürlich wird er von Lotsen begleitet. Und genau da wird jetzt das Ping-Pong-Spiel der Schuldzuweisung wahrscheinlich auch sein zwischen diesen Verantwortlichen, wer am Ende schuld ist.
Wäre es nicht eigentlich sinnvoller, das zu machen wie im Panama-Kanal, eben einem Lotsen, der den Kanal kennt, das Kommando zu übergeben?
Naja, das sind am Ende Fragen, die man klären sollte, wenn man die Ursache kennt. Und nochmal, wir kennen sie nicht, sie ist nicht unabhängig geklärt. Und wenn man Lehren aus dem Fall ziehen will, sollte man sich erstmal mit den Ursachen beschäftigen.
Das werden auch die Versicherungen tun. Gibt es da Chancen auf Ersatz durch Versicherungen?
Wer zum Beispiel einen Container auf dem Schiff hatte, steht erstmal vor einer ganz anderen Situation. Es ist eine sogenannte Havarie Grosse erklärt worden. Das ist ein übliches Instrument in der Schifffahrt angesichts der hohen Kosten. Das heißt, die Kosten werden auf alle umgelegt, die Ladung oder Anteil an dem Schiff haben. Das heißt also, ich bekomme meinen Container in Rotterdam jetzt nicht nur 3 oder 4 Monate später, sondern ich muss auch erstmal eine Sicherheitsleistung abliefern, um mich an den entstandenen Schäden zu beteiligen. Interessantes Instrument, aber wie gesagt, üblich in der Schifffahrt.
Indirekte Schäden könnten ja noch dadurch entstanden sein, dass wichtige Lieferketten unterbrochen waren. War das so?
Ja, das war so. Und das ist, da ist der Suezkanal leider nur ein Punkt gewesen im Moment. Die Logistikketten sind sehr eng getaktet. Wir alle haben am Beispiel Suez schlagartig erlebt, welche Bedeutung die Schifffahrt für uns alle hat. Das ist, glaube ich, vielen erstmal bewusst gewesen, woher das eigentlich alles kommt, was sie da munter bei Amazon und Co. bestellen und dass das eben teilweise auch mal auf einem Frachter im Suezkanal stecken bleiben kann.
Welche Lehren können die Reedereien aus diesem Vorfall ziehen? Der Suezkanal ist doch wahrscheinlich alternativlos.
Der Suezkanal ist relativ alternativlos und ich würde gerne einmal darauf hinweisen, dass es den nun auch schon seit langem gibt. Wir haben 18.000, 19.000 Schiffsbewegungen pro Jahr in diesem Kanal und auch von diesen großen Schiffen fahren wöchentlich 30, 40 dadurch, ohne dass es Probleme gegeben wird. Was man sich anschauen sollte, sind, glaube ich, die Logistikketten. Die sind sehr eng getaktet. Man arbeitet mittlerweile mit kleinen Lägern. Die Schiffe sind sozusagen die schwimmenden Lagerhäuser. Und wenn da was schief geht, dann ist die Logistikkette gespannt oder gerissen. Vielleicht muss man die ein bisschen weiter fassen, damit man mit solchen und anderen Vorfällen in Zukunft besser zurechtkommt.
Aber für den Suezkanal kann man erstmal hoffen, dass es ein Jahrhundertereignis war.
Da drücken wir alle die Daumen, aber wir haben derzeit in der Schifffahrt auch schon mit ganz anderen Problemen zu kämpfen. In China sind große Häfen wegen Covid-19 teilweise blockiert. Das hat fast noch größere Auswirkungen als so ein Suezkanal-Problem.
Schönen Dank, Christian Denso war das, der Sprecher des Verbandes der deutschen Reeder, über den Zwischenfall vom März im Suezkanal, als ein gigantisches Containerschiff 6 Tage lang den Kanal blockierte.
Inforadio Podcast.